Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für den freundlichen Applaus. Ich bin fast geneigt, sofort zu gehen, weil ich gar nicht weiß, ob der Applaus am Ende des Vortrags größer ausfallen könnte. Ich stehe ein bisschen vor einem Dilemma, denn ich habe mich zwar sehr über die Einladung gefreut, aber ich kann nicht ganz zu dem Thema sprechen, um das es heute geht, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe mir überlegt, wie kann ich Ihnen das am besten erklären. Das wäre ungefähr so, wenn ich heute intensiv über Kompetenz in Schule und Hochschule spreche, als wenn Herr Gruschka, nachdem er emeritiert wurde, jede Vorlesung seines Nachfolgers besucht, in der letzten Reihe sitzt und sich alle 5 Minuten meldet und dem Kollegen nochmal erklärt, wie die Welt wirklich funktioniert. Es wäre für beide höchst peinlich. Ein bisschen bin ich in einer solchen Situation. Also es gehört sich nicht ganz, dass man dann in das Ressort des Nachfolgers öffentlich eingreift. Frau Hesse und ich, meine Nachfolgerin, verstehen uns zwar sehr gut und sie hat mir auch erlaubt, ein bisschen darf ich, aber ich muss mich doch auch ein bisschen mäßigen. Ich versuche trotzdem anzuknüpfen an das, was Herr Kühl vorgetragen hat, nämlich das Thema, wie können Systeme gesteuert werden und welche Auswirkungen können dann eben output-orientierte, auf Kompetenzbasis ausgedachte Steuerungsverfahren haben. Anders formuliert, ich versuche meine Bürokratiekompetenz unter Beweis zu stellen heute. Bevor ich das mache, einen kleinen Werbeblock möchte ich trotzdem einführen. Wenn Sie wissen wollen, was ich über Kompetenz denke, dann lesen Sie einfach diesen Aufsatz von der Dynamis zur Energia, was wir von Aristoteles über Bildung und Kompetenz lernen können. Am Verkauf des Buches partizipiere ich nicht. Sie können es einfach in der Unibibliothek kopieren oder durchlesen. Sehr würde ich aber bitten darum, dass Sie ihn zitieren. Sie wissen ja, man muss seinen Zitationsindex erhöhen in der Wissenschaft. Das ist ja die Währung, in der Output-Orientierung gemessen wird. Also auch wenn es, ich bin auch nicht böse, wenn Sie den Text zitieren, obwohl es für Ihre Arbeit gar keinen Sinn macht. Naja, also so funktioniert das doch. Also die andere Gruppe zitiert sich ja auch ständig, egal ob es Sinn macht oder nicht, machen wir es doch einfach auch und verbessern unsere Zitationsindizes. So, jetzt aber zum Thema, ein Fahrstuhleffekt für die Wissenschaft. Worum geht es mir? Ich fange an mit Artikel 12 Grundgesetz. Da ist niedergelegt, dass unter anderem das Grundrecht auf Ausbildungsfreiheit sozusagen. Jeder Bundesbürger hat das Recht in Deutschland, die Hochschule seiner Wahl zu besuchen. Das ist ein bundesweit garantiertes Grundrecht. Und genau das ist aber ein Problem deshalb, weil die Zuständigkeit für den tertiären Sektor die Länder haben. Das ist ein Zielkonflikt. Sie haben ein bundesweit ihnen zu garantierendes Recht, das aber oder dessen Wahrung allerdings in der Hand der Länder liegt. Und dann kann man sich schon vorstellen, daraus können Konflikte resultieren. Zum Beispiel, wir haben keine Abstimmung der Länder untereinander, welches Land welche Fächer anbietet. Und da die Wissenschaftslandschaft extrem differenziert ist, ist das nicht unbedeutend. Denn immerhin in solchen Fächern wie Orchideenfächern, also kleineren, schönen Fächern, die ich zum Beispiel studiert habe, Philosophie und Altgriechisch, würde es durchaus Sinn machen, länderübergreifend große Zentren dieser Gebiete aufzubauen, um überhaupt adäquat forschen zu können. Das Zweite, was aber viel spannender ist, ist die Gefahr, dass weil die einzelnen Länder zuständig sind für ein bundesweit durchzusetzendes Grundrecht auf Ausbildungsfreiheit, wir mit der Gefahr, also der Trittbrettfahrerei sozusagen konfrontiert sind, dass Länder in ihren Hochschulausgaben, bei ihrem Engagement für die Wissenschaft sich sehr zurückhalten, weil sie ja immer sicher sein können, alle anderen Länder haben Hochschulen und die eigenen Einwohner aus dem eigenen Bundesland haben per Grundgesetz das Recht, diese Hochschulen zu besuchen. Es ist für kein Bundesland möglich zu sagen, in meinem Land studieren nur die Einwohner meines Landes. Bayern hat das in den 70er Jahren mal versucht, ist damit vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Also als Finanzminister müssen Sie eigentlich sagen, lasst uns die Hochschulen schließen, das ist eine Riesenrendite. Wir schicken unsere Leute einfach in die anderen Hochschulen und zahlen ihnen monatlich ein Stipendium von 500 Euro. Das ist deutlich billiger, als selber Hochschulen vorzuhalten. Um das mal zu untermauern, das ist eben der große Unterschied des Wissenschaftsbereichs zum Schulbereich. Im Schulbereich funktioniert das nicht, weil die Schüler, die gehen nicht in andere Bundesländer zum Unterricht. Im Hochschulbereich ist es ganz anders. Sie haben eine extrem hohe Mobilität der Studierenden, ich habe das mal am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns Ihnen aus dem Jahr 2012 gezeigt. Die Studienanfänger in Mecklenburg-Vorpommern stammen in diesem Jahr nur zu 34% aus Mecklenburg-Vorpommern. Zu zwei Drittel stammen die Studierenden aus anderen Bundesländern oder dem Ausland. Es gibt Länder, da ist es dann umgekehrt, dass zwei Drittel aus dem Land stammen, aus dem sie kommen, aber immerhin noch ein Drittel kommt anders her. Also summa summarum können Sie immer sagen, etwa 50% der Studierenden eines Landes studieren in dem Land, in das sie eigentlich gar nicht gehören, sozusagen. Jetzt gibt es im Grundgesetz noch einen anderen wichtigen Anknüpfungspunkt in Artikel 72, nämlich den Auftrag für den Bund, in Deutschland gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Dies wird in ganz erheblichem Maße über ein Finanzausgleichssystem reguliert. Sie können, wenn Sie vergleichbare Lebensverhältnisse überall schaffen wollen, das nicht tun, wenn Sie nicht eine ähnliche Finanzausstattung haben. Ist irgendwie logisch, alles kostet Geld. Wenn Sie also in jedem Land Schulen, in jedem Land Kindergärten und Hochschulen finanzieren wollen, auf ähnlichem Niveau brauchen Sie eine ähnliche Finanzausstattung. Das ist in Deutschland garantiert durch einen sehr komplizierten Mechanismus des Finanzausgleichs und ich versuche das ganz einfach zu erklären. Ich hoffe, Sie finden es ähnlich spannend wie ich. Hier sehen Sie die durchschnittliche Steuerkraft der Bundesländer. Grün der Gemeinden, blau der Länder selbst. Ich schneide doch ja noch besser ab mit MV, deswegen reite ich jetzt erstmal so darauf rum. Mecklenburg-Vorpommern liegt zum Beispiel bei 55% des Bundesdurchschnitts der Steuerkraft und am meisten schießt davon Hamburg mit nahezu 150%. Also in Hamburg werden je Einwohner 150% des Durchschnitts der Steuereinnahmen erwirtschaftet, in den ostdeutschen Ländern nur 50% oder 60%. Wenn man diese Finanzverteilung, diese Einnahmeverteilung nicht korrigieren würde, kann man sich vorstellen, was passieren würde. Wenn man nur die Hälfte der Einnahmen anderer Länder hat, ja, dann muss die Klasse eben 40, 50 oder 60 Schüler umfassen. Das ist relativ einfach. Damit das nicht passiert, gibt es eben ein Finanzausgleichssystem. Und das hat folgende Wirkung. Das sind jetzt die Länder, ich erkläre das jetzt nicht im Detail. Wichtig ist, ich drücke mal gleich weiter, dieser mittlere Bereich, wo die rote Linie liegt, Sie sehen von Nordrhein-Westfalen bis Mecklenburg-Vorpommern, bekommen alle Länder Auffüllbeträge, sodass sie eine nahezu identische Finanzausstattung haben. Das ist viel bedeutsamer als der Solidarpakt, als diese Osthilfen. Und es gibt links drei Länder, die etwas mehr haben. Das sind Bayern, Hessen und Baden-Württemberg. Das sind die drei Flächenländer, die die Geberländer im Finanzausgleich sind. Es gibt welche, die geben was ab, andere bekommen etwas dazu. Die drei sind Geberländer, deswegen sollen sie auch immer noch etwas mehr haben als die anderen. Aber sie haben deutlich weniger, als sie hätten, wenn es den Finanzausgleich nicht gäbe. Und Sie haben auf der anderen Seite die drei Stadtstaaten Hamburg, Bremen, Berlin. Hamburg ist auch ein Geberland, aber in diesen drei Ländern ist die Ausstattung mit Geld deshalb so hoch, weil es eine Einwohnerveredelung gibt im Finanzausgleich von 35%. Man sagt also, die drei großen Stadtstaaten haben eine Metropolenfunktion, haben große Theater, große Opern, große Universitäten. Deswegen brauchen sie etwas mehr Geld als die Länder, damit sie das vernünftig ausfinanzieren können. Wichtig ist aber, wirklich in die mittlere Ländergruppe, Sie sehen, wir haben, das sind jetzt die Beträge je Einwohner, jedes Bundesland bekommt also etwa 5.000 Euro je Einwohner, dass sie eine unglaublich nivellierende Wirkung haben, dieser Finanzausgleichssystem. Und an Ihren Blicken sehe ich, ich habe noch nicht alle völlig zum Schlafen gebracht. Also ich bin dankbar dafür, dass Sie also sich durchaus ein bisschen dafür interessieren. Mit der Reform des Länderfinanzausgleichs 2020 kommen jetzt auf diese Beträge nochmal Beträge oben rauf, die sehen Sie hier. Sie sehen die Länder, die am meisten profitieren, das Saarland und Bremen. Ich wäre nicht gerne eines dieser Länder, weil die bekommen deshalb so viel, weil sie so dermaßen verschuldet sind, dass sie ansonsten gleich alles dicht machen können. Also das ist eigentlich ein Krisenausdruck, da will ich aber gar nicht so weiter drauf eingehen. Also das erhöht sich nochmal ein bisschen. Und durch die Erhöhung wird die Ausgleichswirkung sogar noch einmal verschärft. Also die Länderfinanzausgleichsregeln 2020 führen nochmal dazu, dass die Länder dichter aneinander rücken. Es wird immer kommunistischer bei der Finanzverteilung oder Finanzausstattung. Das heißt, als Schlussfolgerung oder das, was wichtig ist, was man wissen muss, ist, jedes Bundesland bekommt ungefähr gleich viel Geld. Man wird an den Durchschnitt der Länder herangeführt, wegen der gleichwertigen Lebensverhältnisse. Und das heißt, jedes Land müsste in der Lage sein, aufgrund dieser Finanzausstattung durchschnittliche Ausgaben für die Wissenschaft zu leisten. Denn jedes Land muss seinen Beitrag leisten, um ein bundesweit gültiges Grundrecht auf Berufswahlfreiheit, auf akademische Bildung zu garantieren. Also jedes Land muss das, damit es jedes Land kann, bekommt es annähernd so viel Geld wie sein Nachbar. Schlussfolgerung, jeder müsste jetzt eigentlich ähnlich viel für Hochschulen ausgeben. Gucken wir uns die Realität mal an. Und ich hoffe, dass jetzt einige von Ihnen anfangen zu weinen. Wir haben uns hier angesehen, ich habe jetzt nicht das aktuellste Jahr genommen, ich hatte die Daten noch aus meiner alten Tätigkeit, die Ausgaben je Studierenden im Jahr 2013, und gucken Sie mal, wer ganz oben steht. Man muss fairerweise sagen, das ist auch eine Folge der Tatsache, dass unsere Dichte an Studierenden geringer ist als in anderen Ländern. Zu uns kommen auch nicht ganz so viele. Aber wenn Sie vielleicht sich im Moment auf einer Professur in Nordrhein-Westfalen bewegen oder anderswo und Sie fühlen so diese Schwere des Amtes, zu viele Korrekturarbeiten. Also Mecklenburg-Vorpommern hat übrigens auch ein Meer. Mecklenburg-Vorpommern hat die höchsten Ausgaben, die niedrigsten hat Bremen, obwohl Bremen so viel Geld bekommt. Deswegen sage ich ja, würde mit denen auch nicht tauschen wollen. Aber Sie sehen, was für eine gigantische Spreizung es gibt zwischen den jeweiligen Ausgaben je Studierende. Kommen wir zu den Ausgaben je Professor. Können Sie mir nochmal sagen, wer ganz oben steht? Ich hab das vergessen.
Nicht mehr pro Einwohner, sondern pro Studierenden.
Oh, sind Sie Akademiker? Man merkt das sofort, weil die warten immer nicht, bis die nächste Folie kommt. Also, je Professor sagt was aus über die Ausstattung je Lehrstuhl. Auch da ist die Varianz zwischen den Ländern enorm. Die ist ganz enorm. Das heißt, auch auf dieser Ebene zeigt sich zunächst nicht das, was man erwarten würde, eine ungefähre Gleichverteilung. Aber es ist ja schon zu Recht darauf hingewiesen worden, man muss jetzt dieselbe Bezugsgröße nehmen, nämlich Einwohner. Und die sieht so aus. Dort finden Sie dasselbe Bild, eine unglaubliche Varianz. Mecklenburg-Vorpommern ist immerhin noch das zweitbeste Flächenland. Ja, also nur die Stadtstaaten haben ja eine bessere Ausstattung. Bremen, Hamburg, oh nee, Hessen, das dritte. Entschuldigung, das sind bestimmt jetzt die aktuelleren Daten, da sind wir glaube ich wieder höher. Ja. Ne? Mecklenburg-Vorpommern liegt relativ weit vorne, aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Sie sehen das in Brandenburg, eklatant, 166 Euro je Einwohner. Und Brandenburg können Sie aber nur mit einem Flächenland vergleichen, nehmen wir Hessen, 307. Das sind enorme Ausgabenunterschiede zwischen den Ländern. Wenn man jetzt mal die Abweichung vom Letzten sozusagen, man setzt immer den letzten 100% und sagt, wie viel Prozent haben dann die anderen Länder, wenn man das mal für die Finanzausstattung auf der einen Seite und die Ausgaben für Hochschulen auf der anderen Seite macht, ergibt sich folgendes Bild. Das ist die Finanzausstattung. Ja, also der niedrigste Niedersachsen hat genau 100%, alle anderen pendeln so um die 100%. Und das Höchste, was es gibt, sind eben in den Stadtstaaten diese Zuschlagsbeträge. Die habe ich aber erklärt, die sind nicht problematisch. Die Flächenländer bummeln alle irgendwie um die 100%. Wenn Sie die Hochschulausgaben darüber legen, sieht das ganz anders aus. Da ist Brandenburg das Schlusslicht und als 100% gesetzt. Und Sie haben eben in Hamburg das 2,5-fache, in manchen Flächenländern das Doppelte. Es gibt also eine enorme Varianz. Jetzt lässt sich auch ausrechnen, was Länder, damit sie den Bundesdurchschnitt erfüllen, zusätzlich ausgeben müssten oder was sie streichen könnten, um den Bundesdurchschnitt zu erreichen. Also das war ja die Idee, alle bekommen ungefähr gleich viel Geld, alle haben gleichermaßen das Grundrecht auf Berufswahlfreiheit zu erfüllen. Also würde es eigentlich ausreichen, dass alle so viel ausgeben, wie heute im Durchschnitt ausgegeben wird. Dann hat man genau dieselbe Zahl an Studienplätzen. Wenn man das machen würde, könnte Baden-Württemberg 414 Millionen Euro einsparen. Jedes Jahr. Baden-Württemberg hat eine so hohe Ausgabeposition, dass sie enorme Summen einsparen könnten. In Mecklenburg-Vorpommern sind es deshalb nur 60, weil wir halt so klein sind. Wenn Sie den Bevölkerungsfaktor oben drauf packen, Baden-Württemberg hat deutlich mehr Einwohner, dann sind wir doch wieder auf dem gleichen Niveau. Und umgekehrt, also wenn jetzt hier Kollegen sind aus dem Hochschulbereich, aus Sachsen-Anhalt, Bremen, Thüringen, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Brandenburg, Sie könnten im Prinzip noch Anspruch auf weitere Ausgaben im Wissenschaftssystem erheben. Weil es gibt keinen Grund dafür, zumindest bei den letzten drei Ländern, dass man so dermaßen abweicht von dem, was man sich eigentlich leisten kann, weil man einigermaßen gleichmäßige Finanzausstattung hat. Wir haben also ein gravierendes Problem in der Hochschulfinanzierung. Und diese Trittbrettfahrerproblematik oder diese Kostenexternalisierungsstrategie wird von einigen Bundesländern betrieben. Brandenburg erreicht das zum Beispiel dadurch, dass sie keine medizinischen Fakultäten vorhalten und die Studieninteressierten einfach alle nach Berlin verklappen. Das ist ja gleich um die Ecke. So, das ist also ein Problem. Wie könnte man das lösen? Es gibt nur eine Möglichkeit, nämlich dass der Bund einsteigt in die grundständige Hochschulfinanzierung. Es muss jemanden geben, der die 16 Bundesländer anreizt, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Von selbst kann man das nicht garantieren. Eine solche Funktion des Bundes gibt es bisher nicht. Wie könnte man das machen? Es gibt ein Instrument, das man dafür nutzen könnte, und das ist der Hochschulpakt. Ich weiß nicht, wenn Sie aus der Wissenschaft kommen, kennen Sie das, wenn Sie aus der Schule kommen, vielleicht nicht. Der Bund beteiligt sich seit einigen Jahren an der Finanzierung von Studienplätzen und macht das aber auf eine wirklich super Art und Weise. Ich versuche das mal zu erklären. Also es sind so ungefähr 2 Milliarden im Jahr und das läuft demnächst aus. Er macht das so. Erstmal gibt er das Geld in Abhängigkeit von der Anzahl der Studienanfänger. Jetzt sind wir bei dem Steuerungsthema Output, Input, das Herr Kühl aufgerufen hat. Hat natürlich, ist klar, wenn man Geld und immer denselben Betrag bekommt für Studienanfänger, folgende Folgen. Ich erhöhe die Kapazitäten in Studiengängen, die möglichst preiswert sind, weil ich bekomme immer einen Durchschnittspreis. Möglichst preiswert sind übrigens meistens die Buchwissenschaften. Das sind allerdings meist auch die Gebiete, in denen es schon genug Leute gibt auf dem Arbeitsmarkt. Oder sogar zu viel. Also ein wunderbares System. Können Sie aber sehen, dass in allen Hochschulen Deutschlands in diesen Bereichen die Studierendenzahlen deutlich nach oben gehen, weil es dafür Geld gibt. Das ist das Erste, wie man Fehlsteuerung in solchen Systemen machen kann. Das Zweite, was noch viel verrückter, man bekommt das Geld vom Bund für die Studierenden, die man bereits eingeschrieben hat, und zwar vor 1 oder 2 Jahren. Das Geld soll aber dazu da sein, um die Studienplätze zu finanzieren, die man bereitstellt, genau für diese Studierenden. Wenn man vom Bund aber das Geld bekommt für die Studienplätze, die man vor 1 oder 2 Jahren schon hatte und bezahlt hatte, das war also offenbar möglich, dann muss man dafür 2 Jahre später eigentlich kein Geld mehr bekommen. Und die Strukturen geben das ja schon her. Weil man aber nicht, während man die Studienplätze schafft, man kann ja nur Studienplätze schaffen, man kann nicht Studierende schaffen, nur Studienplätze. Da aber keine Hochschule weiß, ob die geschaffenen Studienplätze am Ende auch besetzt werden und man als Hochschule nicht das Geld bekommt für Studienplätze, sondern Studierende, löst man ein gigantisches Unsicherheitsverhalten oder Unsicherheitskompensationskompetenzprozesse aus. Weil was müssen Hochschulen oder Länder jetzt machen? Da sie das Geld nur bekommen in der Zukunft für Studiengänge, die sie jetzt eingerichtet haben, von denen sie aber nicht wissen, wie viele Studenten dort studieren werden, das aber die Größe ist, die darüber entscheidet, ob ich in 2 Jahren Geld bekommen haben werde, muss ich die Studienqualität, die Studienbedingungen, die Aufnahmekapazitäten so gestalten, dass es erbrechend voll wird. Das ist die einzige Möglichkeit der Risikominimierung. Die zweite, die ich habe, ist, ich schließe mit den Nachwuchswissenschaftlern nur noch Halbjahres- oder Einjahresverträge ab, weil ich ja nicht weiß, ob ich in 1 oder 2 Jahren wieder Hochschulpakt bekomme. Das heißt, dieser Hochschulpakt, den sich der Bund ausgedacht hat, ist ein komplett aus meiner Sicht danebengehendes Steuerungssystem mit dem Effekt, dass Sie eine Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse im Wissenschaftssystem haben, gerade für junge Nachwuchswissenschaftler, und andererseits Fehlsteuerungseffekte für die wissenschaftlichen Disziplinen ausgelöst werden. Deswegen würde ich nämlich sagen, ist der große Vorteil meines Vorschlages, und das wäre sozusagen die Idee, diese 2 Milliarden des Bundes einfach zu nehmen und die nicht mehr nach Studierenden, auch nicht nach Absolventen zu verteilen. Und wenn Sie das nach Absolventen verteilen, ist eine klassische Output-Orientierung, ist auch klar, was passiert. Die Bestehensquote steigt. Also ist klar, die Studenten werden klüger dadurch und bestehen dann besser die... Ja, natürlich, nein, das ist so, weil die fühlen sich ja mit der Universität auch verbunden, Studenten. Und wenn die wissen, dass die Alma Mater Geld bekommen, wenn sie fleißig sind, ja, dann studieren die natürlich auch fleißig. Ist doch klar. Man darf die jungen Leute von heute nicht unterschätzen. So, also mein Vorschlag wäre es ganz einfach. Der Bund nimmt die 2 Milliarden und verteilt sie auf die Länder Und zwar unter Berücksichtigung der Frage, ob das jeweilige Land mindestens durchschnittliche Ausgaben im Wissenschaftsbereich realisiert oder nicht. Dann haben Sie keine Output-Steuerung, sondern das ist sogar eine strukturelle Steuerung, die etwas Ähnliches ist wie eine Studienplatzkapazitätsfinanzierung. Also ein Modell, wo schwer irgendwelche Ausweichreaktionen stattfinden können. Das System hätte drei Vorteile. Der Bund würde sich ganz automatisch zu so einer Art Wächter über die Auskömmlichkeit der Hochschulfinanzierung aufschwingen. Den gibt es im Moment nicht. Die Länder können ihre Kosten externalisieren. Man könnte auf dieser Basis sogar später anknüpfend auch länderübergreifende strukturell inhaltliche Abstimmungsprozesse des Wissenschaftssystems einleiten, weil man natürlich sagen muss, das ist gleichsam auch gefährlich. Weil es hängt immer davon ab, welche Präferenzen diejenigen haben, die solche Abstimmungsprozesse verantworten. Zweitens, wir hätten ein wunderbares Domestizierungsprogramm von Finanzministern. Denn die neigen natürlich dazu, das Geld nicht auszugeben. Das ist ihre natürliche Disposition. Aber wenn man ihnen sagt, pass mal auf, wenn du Spaß daran hast, für Wissenschaft Geld auszugeben, dann bekommst du Geld, dann werden die ganz nervös. Ja? Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Das würde einige Verhandlungen erleichtern. Und das Spannende ist ja, sobald auch nur ein Finanzminister eines Landes nachgibt und sagt, okay, her mit der Kohle, steigt der Durchschnitt der durchschnittlichen Ausgaben und damit auch der Referenzmaßstab für alle anderen. Das heißt, sie lösen ganz automatisch einen wunderbaren Fahrstuhleffekt für die Wissenschaftsfinanzierung zumindest aus, den ich ganz interessant und passabel finde. Und letztens, man würde damit auch durch diesen Fahrstuhleffekt etwas korrigieren, was sich in den letzten 10 Jahren im deutschen Wissenschaftssystem breit gemacht hat, nämlich eine, wie ich finde, existenzbedrohende strukturelle Asymmetrie zwischen außeruniversitärer Forschung und den Hochschulen. Der Wissenschaftsrat sagt immer wieder, die Universitäten, die Fachhochschulen sind das Rückgrat der Wissenschaftslandschaft in Deutschland. Das müsste aber auch bedeuten, sie sind die Kernzentren der Forschung. Und aufgrund des Studierendenansturms kommen Universitäten häufig gar nicht mehr richtig zum Forschen. Wenn sie forschen wollen, gehen sie heute in außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, haben am besten keinen Kontakt mehr zu Studierenden. Und die Politik hat sich in den letzten 10 Jahren einfallen lassen, in diesen außeruniversitären Forschungseinrichtungen jährliche Wachstumsraten von 5% zuzulassen. Ich kenne keine Hochschule in Deutschland, deren Budget durch den Staat jedes Jahr um 5% erhöht wird. Und das gilt für den gesamten außeruniversitären Forschungsbereich. Inzwischen sind es 3%, aber immerhin das ist auch noch ziemlich hoch. Und das hat dazu geführt, dass die Forschungsmöglichkeiten an diesen Instituten sich deutlich expansiver entwickelt haben als an den Universitäten. Und mit diesem System, das ich hier vorgeschlagen habe, würde sich vielleicht wieder ein Gleichgewicht beider Wissenschaftssysteme herstellen lassen. Wenn Sie mich fragen würden, wie groß sind die Chancen, dieses System in die Realität umzusetzen. Ich sage Ihnen, das wird nichts, aber ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem ein bisschen Spaß gemacht.